Vis-à-vis.
Herr Janiberg, Sie sind Straßensozialarbeiter in Nordschöneberg. Wer sind die Jugendlichen, die Sie da auf der Straße treffen?
Das sind Jugendliche, die in der Regel dort geboren sind, dort aufgewachsen sind, meist mit einem türkischen, arabischen, kurdischen Migrationshintergrund, gehen zur Schule, suchen Jobs, wollen Ausbildung machen, vielleicht auch Abitur und Studium. Das sind ganz, ganz gewöhnliche Kinder und Jugendliche halt, ne?
In welcher Situation leben die Jugendlichen? Also Sie sind ja da, um sie zu unterstützen oder anzusprechen. Welche Probleme stecken da manchmal dahinter?
Das kann von banalen Dingen sein wie, hey, ich gehe zur Schule und suche vielleicht einen Praktikumsplatz und keiner hilft mir. Bis hin zu wirklich sehr schwerwiegenden Dingen wie, ich habe psychische Probleme, ich habe ein Elternhaus, was nicht ganz stabil ist, ich habe Schulden, ich habe vielleicht ein Problem mit Drogen, ganz unterschiedlich. Ne?
Wie ist denn Ihr Tag dann, wenn man sich das vorstellt, Sie gehen auf die Straße und treffen dann junge Leute, junge Erwachsene, Jugendliche?
Also im aufsuchenden Part gehen wir auf die Straße, betreiben unser Streetwork, gehen auf Jugendliche zu, erzählen denen, wer wir sind, was wir machen, dass wir sagen, hey, wir können dich unterstützen in diesen und jenen Sachen. Wenn das dann geklappt hat und so eine Art Beziehung sich ergeben hat, versuchen wir halt so eine Art Beziehung aufzubauen zu den Jugendlichen, was das A und O ist, ne? Denn nur wer einander vertraut, kann auch wirklich irgendwie miteinander arbeiten, zumindest in der Jugendsozialarbeit. Dann geht es halt so ein bisschen darum, was hast du für Probleme, wie kann ich dich unterstützen, ne? Wir begleiten junge Menschen beispielsweise zu Ämtern, zum Jobcenter, zu irgendwelchen Beratungsstellen oder können meinetwegen zu McDonald's gehen oder auf dem Bolzplatz oder nachts in der Sporthalle, wo wir auch einmal die Woche sind oder wo auch immer, und dann können wir die eben beraten. Sprich, hey, ich habe da so einen Lehrer, der macht mir die Hölle heiß, oder ich finde keine Ausbildung, oder ey, ich habe ein Problem mit meinem Papa, blablabla. Im Endeffekt sind die Jugendlichen unsere Auftraggeber, ne? Was die für Probleme haben. Danach richten wir uns und schauen, wie können wir da bestmöglich supporten.
In Ihrem Buch, da beschreiben Sie ja schon auch Jugendliche, die haben ganz massive Probleme. Und um das klarzustellen, die heißen nicht unbedingt nur Abdul oder Mehmet oder Burak, sondern auch Lukas oder Alex. Die sind ja auch zum Teil obdachlos oder haben wirklich ganz massive psychische Probleme auch, ne?
Genau, das gibt's auch. Auch darüber habe ich ja auch in meinem Buch erzählt oder in unserem Buch. Ich habe es ja nicht alleine geschrieben, sondern hier mit meiner Co-Autorin Alke Wirth. Da habe ich davon erzählt, ne, dass zum Beispiel junge Menschen auch in Zelten schlafen können und obdachlos sind oder auf die Straße gesetzt werden, die gerade schwanger geworden sind. Das sind natürlich ein Stück weit auch Extremfälle. Und da muss man natürlich auch professionell aufgestellt sein, dass man das auch durchziehen kann. Die ganze Zeit, weil wir betreuen über 10.000 Jugendliche in der Stadt und ich betreue ja nicht nur eine Person 3 Jahre lang, sondern im besten Fall 10, 15, 20. Aber genauso wichtig ist es halt, so einen gesunden Optimismus mit reinzunehmen, der einen ja motiviert, wo man sagt, hey, die machen ja auch ganz viele tolle Sachen und die sind ja auch, die Kids, mit denen wir arbeiten, die Jugendlichen, das sind ja auch richtige Persönlichkeiten. Es gibt auch Jugendliche, die hat man dann mal ein halbes Jahr an der Backe und dann sagst du, okay, alles cool, alles gepackt. Und 3 Monate später sind die wieder da und sagen, ja, da ist doch wieder was passiert, ich habe doch wieder Mist gebaut oder mir wurde was angetan oder wie auch immer.
Kann auch frustrierend sein manchmal, ne?
Ja, es gehört dazu. Also frustrierend ist es für mich nicht mehr, ehrlich gesagt, weil ich habe einfach auch akzeptiert, dass Menschen unabhängig von ihrem Alter oder der Herkunft oder wie auch immer auch ein Recht darauf haben, ihr Leben an die Wand zu fahren. Und wenn ich dann in der richtigen Zeit am richtigen Ort sein kann und helfen kann, dann ist es eine gute Sache.
Ja, also die Haltung, die Sie eben ansprachen, die ist ja im Prinzip der Titel Ihres Buches, auf Augenhöhe, ne?
Richtig, genau.
Und wie wir unsere Jugendlichen nicht verlieren. Wie kann man die denn nicht verlieren oder was läuft da bisher falsch?
Ja, wir haben ja jetzt sehr viel über Individuen gesprochen, was die falsch machen und nicht falsch machen, was die können und nicht können, etc. pp. Da gibt es natürlich auch ganz viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können, die so ein Leben ganz schön erschweren können, ne? Und da kommt es natürlich drauf an, wo du groß geworden bist, in was für einem Haushalt du groß geworden bist, wie bildungsnah deine Eltern waren, wie viel Geld in der Familienkasse ist, auf welche Schule du gehst, in welchem Viertel du groß wirst. Und ich arbeite in einem sehr harten Viertel zwischen Hochhaussiedlung und Straßenstrich und auf Augenhöhe deswegen, weil ich versuche, diese Kids, diese Jugendlichen so zu behandeln, wie ich denke, dass es richtig ist, nämlich mit Respekt und Anerkennung, auch wenn sie schwierig sind, auch wenn sie Dummheiten machen. Nur wenn wir das nicht tun, dann haben wir ja ein richtiges Problem, weil letzten Endes, wir wollen ja die Kinder und die Jugendlichen in irgendeiner Form auch wahrnehmen und sie zu dem entwickeln lassen, was sie werden wollen, dass sie irgendwann mal mündige, vernünftige, erwachsene Menschen sind, die letzten Endes diese Gesellschaft auch tragen sollen.
Ja, was wünschen sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen? Gibt es da so eine konkrete Vorstellung, wie ihr Leben
Die wünschen sich einiges. Die wünschen sich natürlich einiges. Da geht es um ganz banale Sachen, wie, ey, ich würde gerne einfach ein Zimmer nur für mich haben oder meinen eigenen Laptop haben oder würde nicht gerne immer nur die Schuhe meines großen Bruders bekommen. Bis hin zu ja, Zielen und Träumen, das würde ich gerne schaffen, ich will diesen Beruf erlernen oder ich würde gerne so eine Ausbildung machen oder ich würde gerne Unternehmer werden, Arzt werden. Gern gesehen ist auch so Sachen wie, ich will Profisportler oder Influencer werden. Und das ist eigentlich so der gemeinsame Nenner. Die Jugendlichen wollen halt einfach anerkannt werden für das, wer sie sind und was sie drauf haben und was sie halt so machen. Ne? Und vor allem wollen alle ein für sich gutes Leben. Die Kids träumen nach besseren Lebensverhältnissen für sich und ihre Familien.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie selbst ja auch viele der Erfahrungen gemacht haben, die die Jugendlichen heutzutage eben in Nordschöneberg oder wie immer in Berlin machen. Sie selbst haben viel gekifft, wie Sie schreiben, haben das mit der Schule und der Ausbildung auch erstmal eine lange Zeit nicht so auf die Reihe gekriegt und dann aber doch die Kurve genommen. Wie geht das? Was hat Ihnen geholfen?
Ich glaube, es braucht ein gutes Zuhause. Damit ist nicht gemeint, dass man irgendwie ein großes Haus braucht. In meinem Fall war es erstmal die Mama, die hat mich wirklich sehr, sehr, sehr oft und gerne auch gefördert. Ne? Die hat gesagt, du wirst studieren, du wirst eine Ausbildung machen, ob du willst oder nicht. Dazu hatte ich auch einen Papa, der auch sehr viel gearbeitet hat. Also es war in dem Sinne auch ein Vorbild, dass ich gesehen habe, okay, da ist jemand, der geht viel arbeiten. Ich habe zwei ältere Brüder, auch beide Abi gemacht, studiert. Das waren so Vorbilder, Rollenbilder und einfach ein Zuhause, was das auch irgendwie getragen hat. Ne? Und ich hatte halt Gott sei Dank auch einen Lehrer, der Herr Reibold, der mir quasi eine Tür eröffnet hat, dass ich mein Abitur nachholen konnte, der mich gefördert hat, der an mich geglaubt hat, der mich respektiert hat. Und das war, glaube ich, in meinem Fall irgendwann dieser Klickmoment, wo ich gemerkt habe, ey, mir werden so viele Hände gereicht, ich kann jetzt nicht mehr alle wegschlagen.
Aber die Jugendlichen können Glück haben oder Pech haben, dass sie diesen Menschen begegnen und die sie unterstützen. Aber es muss ja auch politische Rahmenbedingungen geben. Ne? Was läuft denn da schief? Was fehlt denn da?
In erster Linie fehlt natürlich immer das Geld. Jugendzentren, die nicht mehr wissen, wo sie irgendwie mit ihren geringen Stellenanteilen die Kraft überhaupt noch reinstecken sollen. Ne? Wird immer mehr und immer mehr und die Erwartung ist sehr groß und die Erwartung ist vor allem dann groß, wenn es knallt. Ne? Haben wir ja 2 Jahren vor Silvester gesehen. Plötzlich war Jugendsozialarbeit, wurde quasi zur Kasse gebeten. Ja? Und es wird sehr gerne gespart in Sozialpolitik, in Bildung. Ich rede mit den Jugendlichen über ihre Schulen, die zeigen mir Fotos. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es da aussieht. Geschweige, dass immer wieder irgendwelche Lehrkräfte fehlen und das ist kein Schulbashing oder Lehrer-Lehrerinnen-Bashing. Ich weiß ganz genau, dass viele Menschen auch in der Schule sich unheimlich viel Mühe geben, Kindern und Jugendlichen eine gute Lehrkraft zu sein. Ne? Aber auch die werden im Stich gelassen, weil da einfach zu wenig Geld fließt.
Sie haben es eben angesprochen, nach den sogenannten Silvesterkrawallen vor 2 Jahren, als vor allem in Neukölln Feuerwehrwagen und Feuerwehrleute angegriffen wurden, da wurde bei Outreach ein Feuerwehrprojekt ins Leben gerufen. Begegnungen zwischen Jugendlichen und Feuerwehrleuten, Fußballturniere, Besuche, Gespräche. Was hat das gebracht?
Wir haben mit der Feuerwehr kooperiert und kooperieren immer noch. Und wir haben damit starten wollen, dass wir überhaupt Berührung schaffen. Ne? Dass wir zwischen Jugendlichen, die möglicherweise auch zu Silvester draußen unterwegs sind, die aber jetzt, ne, wir sind jetzt nicht los und haben uns die gesucht, die Mist gebaut haben und haben gesagt, komm ihr, wir bringen euch jetzt zu den Feuerwehrleuten, die da abgeknallt hat. So funktioniert Jugendsozialarbeit nicht. Ne? Wir haben ein Angebot formuliert, haben gesagt, hey, da gibt es Feuerwehrmenschen, die würden euch gerne kennenlernen. Habt ihr da Interesse? So sind Begegnungen geschaffen worden, wo wir Fußballturniere auf die Beine gestellt haben oder gemeinsame Grill-Events oder Workshops, Kochabende, bis hin zu einem riesen Kiezfest mit ca. 300 Besucher, Besucherinnen. Also es ist einfach wichtig, dass die beiden Gruppen quasi, dass die einander kennenlernen, sodass Vorurteile abgebaut werden, weil es einfach unheimlich viele Gemeinsamkeiten gibt. Viele Jugendliche, viele junge Erwachsene würden sehr gerne zur Feuerwehr, auch zur Polizei. Das ist doch voll cool. So,
wenn ja, wollte ich gerade fragen, ja, sind denn einige jetzt auf den Geschmack gekommen und wollen vielleicht...
Na klar,
ja?
Wie viele Jugendliche aus Schöneberg Nord sagen, oh, ey, wenn mein Papa mitkriegen würde, dass ich Polizist wäre, der wäre so stolz auf mich. Mit der Feuerwehr ist es ähnlich. Ne? Und die bei der Feuerwehr sagen, wir haben einen brutalen Fachkräftemangel. Wir wollen aber die Feuerwehr auch sensibilisieren, was für Lebensrealitäten diese Jugendlichen haben. Ne?
Ja. Wir reden immer über Jungs oder junge Männer. Hm. Was ist denn mit den Mädchen und jungen Frauen? Die tauchen gerade gar nicht so sehr auf.
Das stimmt. Wir sind ein Zweierteam in Schöneberg Nord für die mobile Jugendsozialarbeit, mein Kollege und ich. Und wir arbeiten als Streetwork-Team eben dort, wo zufälligerweise sehr viele Jungs draußen sind, ne? Die hängen halt draußen ab und die versuchen wir zu erreichen. Was aber nicht heißt, dass natürlich Mädchen und junge Frauen keinen Bedarf haben. Ganz im Gegenteil, die haben auch einen Riesenbedarf. Wir haben zum Beispiel auch Cafés, die nur Mädchenarbeit machen. Und generell ist unser Angebot auch immer für wir sind für alle da, ne?
Ja. Und haben die Jugendlichen schon ihr Buch gelesen?
Das weiß ich gar nicht, ob die das schon gelesen haben. Die sind also sehr lesefaul, viele. Ich habe schon Anfragen bekommen, ob ich das nicht als Hörbuch oder als Podcast oder so aufnehmen kann. Muss ich mir was ausdenken. Aber sehr viele sind sehr stolz. Die sind einmal sehr stolz, weil einer von ihnen ein Buch veröffentlicht hat. Also damit ist gemeint auch türkischer Herkunft oder auch mit derselben Frisur, mit derselben Art. Einer von uns halt. Die sind aber auch sehr berührt, glaube ich, dass jemand sich in die Öffentlichkeit stellt und so viele positive, schöne Sachen über die erzählt. Ich gehe halt raus und sage, schau mal, die sind kreativ, die machen tolle Sachen. Mit denen kann man auch ganz normal reden. Das sind ganz normale Kinder und Jugendliche und die haben viel drauf. Und wir müssen das halt fördern. So, und ich glaube, die sind relativ stolz auf mich, so wie ich halt auch auf sie stolz bin. Und gemeinsam wuppen wir das schon, ne?
Burak Canikerk, herzlichen Dank. Danke. Alles Gute für die Arbeit.
Ja, danke. Danke, dass ich hier sein durfte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.